So ein Ehevertrag, das ist doch eigentlich wie ein Regenschirm. Ja, man hofft, dass man ihn nie braucht, ist aber froh, wenn er da ist. Und trotzdem weiß Scheidungsanwältin Saskia Schlemmer, ein Ehevertrag ist schon ziemlich unromantisch. Für wen er trotzdem sinnvoll ist, warum Ausgleichszahlungen in den Ehevertrag aufgenommen gehören und welche Do's und Don'ts es rund um das Thema gibt, verrät uns die Expertin in der heutigen Folge.
Auf Geldreise, der Female Finance Podcast von Finanztipp mit Dana und Anja.
Hallo, liebe Geldreisende. Falls ihr Teil 1 des Interviews mit Saskia Schlemmer verpasst haben solltet, schaut doch schnell mal in den Shownotes nach. Dort findet ihr die Folge verlinkt. Ja, und allen anderen wünsche ich viel Spaß mit Teil 2.
Wenn Paare feststellen, okay, es geht nicht mehr, wir lassen uns scheiden, was bedeutet das dann rechtlich, wenn ich vorher in der Zugewinngemeinschaft gelebt habe?
Ich wollte gerade sagen, eine Katastrophe. Nein. Also wenn ich in der Zugewinngemeinschaft gelebt habe, dann passiert genau das. Dann kann es sein, dass einer der Ehepartner einen Zugewinnausgleichsanspruch haben könnte. Ja? Dann ist hinterher alles das auseinanderzusetzen. Ja, dann muss ich schauen, dann muss ich das berechnen. Und wenn ich einen Zugewinnausgleichsanspruch habe, dann muss ich den auch im Zweifel gerichtlich geltend machen. Also ich kann natürlich sagen, ich schreibe jetzt mal den anderen an, rechne dem das vor. Und wenn der sagt, nö, ich sehe das aber einfach ganz anders und ich bin auch gar nicht bereit, das jetzt hier zu zahlen, dann muss ich, um dann da auch mein Recht durchzusetzen, im Worst Case klagen.
Zusätzlich spielt ja auch ein Unterhalt dann bei der Scheidung eine Rolle. Wie ist das geregelt, wenn ich vorab in der Zugewinngemeinschaft gelebt habe?
Mhm. Unterhaltsansprüche hast du. Die hast du aber auch bei einem anderen Güterstand. Ja. Also da ist jetzt die Zugewinngemeinschaft nicht ausschlaggebend, sondern es ist etwas daneben, so kann man es sagen. Also du musst dir das vorstellen, in der Scheidung spielen mehrere Dinge eine Rolle. Beispielsweise Ehegattenunterhalt in Unterteilt, in Trennungsunterhalt, nachehelicher Unterhalt, das ist dann eine Sache. Die nächste Sache, der Zugewinnausgleichsanspruch, den wir gerade besprochen haben, dann auch der sogenannte Versorgungsausgleich, der durchgeführt wird. Ja, das sind alles Dinge, die nebeneinander stehen. So, und ich kann auch Unterhaltsansprüche haben, wenn ich nicht in der Zugewinngemeinschaft lebe, wenn ich die Zugewinngemeinschaft modifiziert habe. Das muss man einfach wissen, dass man das anders berücksichtigt. Und ja, du hast Unterhaltsansprüche. Ich sag mal so, jeder hat den Anspruch auf Trennungsunterhalt, also als Unterhaltsbedürftiger. Ne? Mhm. Jeder, sondern einer der Ehepartner hat beispielsweise einen Anspruch auf Trennungsunterhalt. Und das ist immer der Anspruch, der sofort ab der Trennung gilt. Das wissen auch viele nicht. Ja, also in der Sekunde, wo ich mich getrennt habe und alle wirtschaftlichen Verflechtungen auch nicht mehr da sind, dann habe ich einen Anspruch, anders natürlich, wenn ich jetzt noch weiterhin vom gemeinsamen Konto abbuche. Ja, dann kann ich nicht sagen, so, und dann hätte ich noch gerne den Trennungsunterhalt dazu. Der wird bis zur Rechtskraft der Scheidung gezahlt. Da sage ich auch immer wieder, Rechtskraft der Scheidung, das kann dauern. Ja, wir müssen ja sowieso erst einmal das Trennungsjahr abwarten, bevor wir überhaupt den Scheidungsantrag stellen können. Dann wird der eingereicht, dann wird in aller Regel der Versorgungsausgleich noch von Gesetzes wegen durchgeführt und da dauert einfach eine Scheidung wirklich lange, bis die dann auch mal final durch ist. Man kann wirklich sagen, ja, im Schnitt mittlerweile 9 bis 12 Monate, ja. So, und bis dahin ist Trennungsunterhalt zu zahlen. Es verändert sich zwar in der Zeit von Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung irgendwann mal die Berechnungsgrundlage, nach Ablauf des Trennungsjahres, aber der Trennungsunterhalt ist so lange zu zahlen und danach würde sich nachehelicher Unterhalt anschließen.
Wer bekommt denn Trennungsunterhalt? Die Person, die finanziell schlechter gestellt ist, kann man das so pauschal sagen?
Genau, der wirtschaftlich Schwächere, richtig, ja.
Und ist wahrscheinlich wieder super individuell, aber wie berechnet sich denn der Trennungsunterhalt? Also was wird da herangezogen?
Da gibt es keine Liste, wie beispielsweise beim Kindesunterhalt, da kennen vielleicht auch viele den Begriff Düsseldorfer Tabelle.
Ja, genau.
Das ist jetzt nicht. Ich habe jetzt keine Tabelle, wo Trennungsunterhalt definiert ist, wer wann wie viel bekommt, sondern das ist immer individuell und abhängig von dem Einkommen der Eheleute. Das ist immer maßgebend, wie hoch der dann letztlich ausfällt.
Und damit ich weiß, wie viel Trennungsunterhalt mir beispielsweise zusteht, klärt das dann ein Gericht oder wie läuft das ab?
Im besten Fall klärt das kein Gericht, sondern im besten Fall, ich sag immer, im besten Fall setzen sich die Eheleute dahin, sagen, hör mal zu, wir wissen doch eigentlich, wie es gelaufen ist, ja, wir müssen uns jetzt hier auseinander dividieren und einigen sich irgendwie. Das okay. ist so der Best Case, ja. Setzt euch hin und überlegt euch selber was.
Okay.
Aber ich weiß ja auch, dass das nicht die Realität ist oder auch hier. Dafür brauche ich ja auch absolute Fairness und Transparenz. Das muss ja auch vorhanden sein. Wenn ich jetzt jemanden habe, der zu mir kommt und sagt, du kriegst jetzt mal das als Trennungsunterhalt, das habe ich mal im Internet ausgerechnet, da glaube ich, sollte man sich das einfach auch mal selber ausrechnen lassen, ja? Was ist überhaupt mein Anspruch? Und dann geht man zu einem Anwalt und lässt sich das berechnen. Auch da, dafür gibt es Berechnungsprogramme, wir Anwälte rechnen Berechnungsprogrammen und haben dann einen Wert. Man muss auch dazu sagen, wenn 10 Anwälte rechnen, ja, gibt es 12 Ergebnisse. Auch da, ja, weil das ist einfach, das ist die Praxis. So, das bedeutet, ich will damit einfach nur zeigen, am Ende sollte man sich auch hier, selbst wenn 2 Anwälte mit im Spiel sind und 2 abweichende Ergebnisse sind, in der Mitte einigen, damit eben nicht vor Gericht das Ganze ausgetragen wird. Das ist dann die Eskalationsstufe, wenn wir uns nicht einigen und auch die Anwälte keine Möglichkeit gefunden haben, hier eine Einigung zu finden, dann muss ich klagen.
Ehrlicherweise ist ja auch ein Ehevertrag unter anderem dafür da, dass es bestenfalls nicht zum Drama kommt, wenn die Ehe enden sollte. Wann ist denn ein Ehevertrag sinnvoll oder besser gefragt, für wen?
Warum du einen Ehevertrag haben willst, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Ja, ich sag auch ganz klar immer, jeder hat vielleicht das berechtigte Interesse, sein Vermögen, was vorhanden war, vor der Ehe zu schützen. Berechtigtes Interesse, machen wir uns nichts vor. Ja, mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich das überhaupt nicht verstehen könnte und immer nur will, dass alles geteilt wird. Nein, nein, darum geht's mir gar nicht. Wenn ich eine Firma habe, dann möchte ich sie natürlich schützen, weil ich möchte vermeiden, dass im Worst Case ich diese Firma verkaufen müsste, um im allerschlimmsten Fall einen Zugewinnausgleichsanspruch zu zahlen. Also es gibt ganz berechtigte Interessen. Das andere berechtigte Interesse ist aber auch zu sagen, du hör mal zu, wir haben uns hier für eine Lebensform entschieden und diese Lebensform hat für mich Nachteile. Und diese Nachteile hätte ich eigentlich gerne kompensiert, ja, weil ich das nicht möchte und es unfair finde und deswegen möchte ich einen Ehevertrag haben. Das bedeutet, der Grund, warum du einen Ehevertrag haben willst, ja, ist immer individuell und weil ich auch weiß, wie viele Regelungsmöglichkeiten es gibt, gibt es eigentlich aus meiner Sicht, auch wenn ich jetzt beispielsweise Beratungsgespräche führe, fast gar keinen, wo ich sagen würde, ach, da macht das jetzt so gar keinen Sinn, weil irgendwie doch immer was zu regeln ist und jeder irgendwie einen Wunsch hat, was er damit aufnehmen möchte. Aber auch hier letzten Endes muss es jeder für sich selbst entscheiden und da bin ich auch, glaube ich, ein bisschen weicher geworden, dass ich jetzt nicht mehr sage, ja, wir brauchen alle sofort einen Ehevertrag. Ich sehe das so, ja, weil ich einfach weiß, was passieren kann. Aber du musst selber zu dem Punkt kommen, dass du sagst, oh ja, ich habe hier ein paar Sachen, da könnte das eigentlich ganz hilfreich für mich sein.
Und was entgegnest du Menschen, die Vorurteile mit einem Ehevertrag verknüpfen? Also zum Beispiel, ach, ist ja total unromantisch, man heiratet doch der Liebe wegen und so weiter und so fort.
Auch hier habe ich meine Antwort mittlerweile revidiert. ist so unromantisch, total. Stimmt, weil am Ende könnte ich dir jetzt sagen, das ist so romantisch, den anderen absichern zu wollen und die schönste Liebeserklärung in der Theorie und in der Praxis fühlt es sich trotzdem irgendwie doof an. Mhm. Ja, weil man sagt, hör mal zu, oder es hängt damit zusammen, dass ich den Worst Case absichern will. Trotzdem möchte ich in diesem Fall eigentlich noch ganz gut mit einem blauen Auge aus der Sache rausgehen. Das ist schon ja auch meine Motivation dahinter. Und ich möchte keinen Streit haben, dass es eskaliert, sodass ich schon sage, ich kann es nachvollziehen, dass die Leute sich da ja nicht so ganz wohl mitfühlen, aber du wirst es hinterher bereuen, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Du wirst es bereuen, wenn du nicht der Realität ins Auge blickst und sagst, hey, ja, wir lieben uns, ich hoffe, dass wir für immer zusammenbleiben, trotzdem jede dritte Ehe wird geschieden, das ist Realität, guck dich in deinem Freundeskreis um. Ja, ich finde es irgendwie mal ganz schlimm, so mit geschlossenen Augen dann da zu stehen und zu denken, ah ja, guck mal, um mich herum passiert's überall, nur ich selbst, ich werde nie getroffen. Nein, das kann nicht sein, dass man so an die Sache herangeht. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich bei dieser gesamten Romantik der Realismus nicht fehlen darf.
Was für mich für einen Ehevertrag spricht, ist, und das hast du gesagt, eine faire Regelung tatsächlich. Wie sieht denn deiner Meinung nach ein fairer Ehevertrag aus? Also was sind da die wichtigsten Punkte, die unbedingt reingehören?
Ich glaube, dass ein fairer Ehevertrag wirklich die Interessen beider berücksichtigt. Ja, und wir können das ins Juristendeutsch gießen. Aber den Willen, den müssen die Mandanten formulieren. Und das ist zum Beispiel auch das, was ganz oft ganz schwierig ist. Ja. Also was absolut gar nicht geht, ist ein Ehevertrag, den nur eine Seite bestimmt. Ja, der wirklich vorgelegt wird und sagt, hör mal zu, hier, so will ich das haben und so machen wir das jetzt auch. Das ist meiner Meinung nach ein absolutes No-Go, würde ich auch niemals unterschreiben, weil es trotzdem so sein muss, auch für eine Partnerschaft auf Augenhöhe, dass man sich da einfach auch in den anderen hineinversetzt. Was ist denn sein Bedürfnis? Was ist sein Interesse? Ich muss das ja irgendwie verstehen können, weil ich finde es ganz schwierig, was immer mehr stattfindet, ja, wenn ich jetzt wirklich mal so diesen Oldschool-Ehevertrag nehme, den klassischen, der eine möchte alles absichern und im Fall der Scheidung gar nicht zahlen, aber in der Ehe, oder nimmt man die gesamten Vorteile mit, ja, dass man sich eben nicht um alles 50-50 gekümmert hat. Ich finde das einfach super unfair. Und wenn du gerade jemanden hast, der das vordiktiert, ja, da musst du wirklich sagen, nee, das ist für mich eine Red Flag, das möchte ich nicht. Du kannst nicht A sagen und B wolle. Und deswegen kommt es da immer auf die Situation an, was letztlich fair ist.
Plaudere doch mal aus dem Nähkästchen. Was sind so die absurdesten Dinge, die mit einem Ehevertrag geregelt werden sollten?
Die absurdesten Dinge, ich würde sagen, regelt auf jeden Fall, dass die Geschenke, die ihr von dem anderen Ehepartner bekommen habt, auch behalten dürft. Das ist so das, wo ich immer wieder sage, macht das einfach, weil da glaubt man gar nicht, was dann hinterher im Rahmen der Scheidung für Rückforderungsansprüche gestellt werden, die man jetzt so vielleicht gar nicht erwarten würde.
Ach, das heißt, geschenktes Geschenk gilt da gar nicht?
Nee, nicht richtig. Also das ist also auch eine Ausführung, die wir hier nicht in dem Podcast machen, die ist so unfassbar lang. Nein, geht nicht. Und deswegen regelt das im Ehevertrag, wenn ihr es wirklich niemals zurückgeben wollt und auch nicht wollt, dass es irgendwie mit berücksichtigt wird im Zugewinnausgleich, dann bitte regelt das.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Hast du sonst noch irgendwas, wo du dachtest, als dir mal ein Paar zu dir gekommen ist und meinte, das und das würden sie gerne regeln, dass du damit so gar nicht gerechnet hättest oder so ein bisschen überfordert warst in dem Moment, weil du davon noch nie gehört hattest?
Nee, da muss ich sagen, waren eigentlich bisher immer alle ganz lieb und nett. Ich habe letztens auch gesagt in einem Interview, dass mir ein Kollege erzählt hat, dass der Mann geregelt haben wollte, wie das Idealgewicht der Ehefrau auszusehen hat. Da muss ich sagen, war ich schon ein bisschen geschockt, konnte es mir auch nicht so ganz vorstellen. Aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
Und darauf hat sie sich eingelassen?
Das weiß ich nicht, ob sich dann darauf letztendlich eingelassen wurde, aber das ist ein Regelungsgrund gewesen, ja.
Krass, also zeigt ja auch nochmal, ne? Auch für Ehevertrag gilt die Vertragsfreiheit. Das heißt aber nicht automatisch, dass alles erlaubt ist, richtig?
Nein, also irgendwo hat natürlich auch jede Freiheit ihre Grenzen. Man kann sich das ja schön einfach vorstellen, da wo ich jetzt irgendwie komplett die Rechte des anderen beschneiden würde, da ist dann irgendwo ein Ende. Aber auch hier, die Vertragsfreiheit ist wirklich stark geschützt, ja, auch von der Rechtsprechung. Das muss man sich einfach nochmal ganz klar vor Augen führen. Und ich bekomme immer wieder mit, dass mir gesagt wird, naja, wenn jetzt alles ausgeschlossen ist, ist es sowieso sittenwidrig. Ja, dann ist der Ehevertrag eh nicht. Und das ist tatsächlich nicht so. Ja, das muss man sich einfach klar machen. Und selbst wenn man vielleicht ungerechte Regelungen hat, wenn man zum Beispiel einen Vertrag einen Tag vor der Hochzeit unterschrieben hat, ja, heißt das nicht automatisch für sich allein genommen, dass der Vertrag nicht wirksam ist. Da sind auch noch ganz viele Mythen. Und ich muss auch immer wissen, selbst wenn ich glaube, oder wenn ich ein Gutachten erstelle bezüglich eines Ehevertrags und mir vorstellen kann, dass es hier eine bestimmte Klausel nicht halten könnte, ja. Immer die erste Frage, bringt es den gesamten Vertrag zum Kippen oder dann auch nur diese Klausel, das muss man auch unterscheiden und dann aber auch sein mögliches Recht durchzusetzen, ja. Da ist ein enormes Prozessrisiko und dieses Prozessrisiko, ja, das möchte man überhaupt nicht eingehen. Also ich habe sehr oft da auch Mandanten sitzen, die sagen, ja, ich möchte das überprüft haben, ich möchte gucken, ob ich dagegen vorgehen kann und ich mache das dann auch, aber man das ist wirklich ein unfassbar langer Weg, ja, wenn ich da durch alle Instanzen gehe. Es kostet viel Geld und der Ausgang ist auch ungewiss. Mhm. Ja, und man kann wirklich sagen, dass es oft auch nicht erfolgsversprechend ist. Und es gibt natürlich auch ganz krasse Ausnahmefälle, aber auch hier hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit was getan. Man hat immer Anpassungen vorgenommen, sodass es hier nicht einfach gesagt werden kann, wenn Totalverzicht unterschrieben wird, ist der automatisch sowieso ungültig, der Ehevertrag. Ja.
Du hast jetzt gerade schon anklingen lassen, es gibt beim Ehevertrag so ein paar Dinge, die auf jeden Fall berücksichtigt werden sollten von Paaren, unter anderem auch den Ehevertrag prüfen zu lassen. Was wären dann weitere Punkte, die Paare unbedingt berücksichtigen sollten?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist erst einmal, dass man weiß, dass wenn es einen Anwalt gibt, dass es nicht der Anwalt der Eheleute ist, sondern dass ein Anwalt immer nur einen Ehepartner vertritt, sowohl beim Ehevertrag als auch bei der Scheidung. Deswegen sage ich immer, wenn sich einer einen Anwalt nimmt, dann sollte der andere auch einen Anwalt haben, um auch einfach auf Augenhöhe sich zu begegnen. Man muss auch dazu sagen, es ist auch überhaupt nicht schlimm, sich anwaltliche Hilfe zu holen. Ja, also entweder weiß ich selber, was ich will und ich kann das auch mit meinem Ehepartner gut verhandeln, da kann ich zum Notar gehen. Und dann kann der Notar das, was wir wollen oder was wir besprochen haben, beurkunden. Ja, wenn ich aber einfach nochmal meine individuelle Situation mir aufgezeigt haben möchte, dann lasse ich mich am besten einfach vorher beraten und bekomme dann nochmal genau wirklich auf mich zugeschnitten, auf meine Lebenssituation, diese Beratung. Das finde ich super wichtig. Ja, der Ehevertrag muss in den Fällen, über die wir alle gerade gesprochen haben, immer notariell beurkundet werden. Ich habe auch manchmal, wird mir gesagt, ja, wir haben das vereinbart und darüber haben wir ganz klar gesprochen und wir haben auch dazu mal was aufgesetzt damals. Das hat dann auch gar keine Wirkung, wenn das nicht notariell beurkundet wurde, ja. Also da muss man sich ganz im Klaren sein, dass eben die wichtigen Sachen im Ehevertrag auch immer mit beurkundet werden müssen. Und ja, das Allerwichtigste, was ich auch immer wieder sage, ist, bitte, bitte, bitte unterschreibt nichts, was ihr nicht versteht. Auch das passiert in der Praxis immer wieder, regelmäßig. Und ich glaube, das ist so eigentlich auch das Allerschlimmste.
Du bist ja ganz klar Verfechterin von einem Ausgleich für die Familien- und Care-Arbeit und wir von Finanztipp, also wir stimmen dir da absolut zu, die Person, die der Familie wegen beruflich kürzer tritt, auf Gehalt, Rentenpunkte, Karriere, Sprünge verzichtet und dafür dem oder der anderen genau das ermöglicht, die sollte ja auch einfach kompensiert werden, zumal es häufig immer noch der Fall ist, dass Erwerbs- und unbezahlte Sorgearbeit zusammengenommen ja eigentlich stundenfüllender ist als in Anführungszeichen nur der Erwerbsjob. Wie können dann Ausgleichsmöglichkeiten aussehen?
Ganz, ganz individuell. Was mache ich da? Ich finde immer eine private Altersvorsorge, die man zusätzlich für denjenigen abschließt, der eben genau das macht, die dann auch sowohl aus dem Versorgungsgleich, die dann sowohl aus dem Versorgungsausgleich als auch aus dem Zugewinn hinterher ausgeschlossen wird, immer sinnvoll, dass man wirklich sagt, das ist so die Kompensation für denjenigen. Ja, wenn ich Familienunterhalt so verstehe, wie wir das eingangs besprochen haben, also dass man wirklich verteilt, dann ist das ja auch schon mal eine Kompensation, weil man sagt, okay, das Gesamteinkommen der Familie steht beiden Ehepartnern wirklich zu gleichen Teilen zu. Damit hat auch jeder die Möglichkeit, das zu sparen, zu erwirtschaften. Ja, das kompensiert dann aber vielleicht nicht den Karriereknick. Und den muss man eben auch noch mit berücksichtigen. Es muss aber immer auch im Rahmen der Eheleute sein, was auch natürlich ein Teil der Kompensation ist, dass man zum Beispiel den nachehelichen Unterhalt regelt, dass man sagt, okay, dafür gibt es eben eine längere Zeit nachehelichen Unterhaltsanspruch. Oder du bekommst wirklich am Ende nochmal die Summe X, die wird nochmal auf den Zugewinn zusätzlich dazu gerechnet, ja, die du dann nochmal bekommst für das Ehezeit oder für jedes Jahr, was du in Elternzeit warst, wenn wir in der wirtschaftlichen Situation sind. Ja, auch da muss man einfach schauen, was passt wirklich in dem jeweiligen individuellen Fall.
Okay, also Ausgleichszahlungen auf jeden Fall absolut individuelle Geschichte, aber du würdest auch immer dazu plädieren, das in den Ehevertrag mit aufzunehmen, oder?
Immer. Du kannst dich sonst hinterher nicht darauf berufen. Du hast keinen Anspruch darauf, dass dir dann rückwirkend jemand etwas dafür gibt, dass du zu Hause Care-Arbeit übernommen hast. Auch das nochmal oben zum Familienunterhalt. wenn du den nie geltend gemacht hast, du kannst jetzt nicht sagen, den Anspruch hatte ich, ich habe den nie geltend gemacht und möchte jetzt mal rückwirkend für die letzten 10, 12 Jahre nochmal einen Ausgleich haben. Das gibt es nicht. Das ist ganz, ganz wichtig.
Und liebe Saskia, ganz zum Schluss noch, hast du 3 Do's und Don'ts für uns zum Ehevertrag?
Ja, muss ich mal in mich gehen. Also absolutes Do, sich trauen, das anzusprechen, dass man das will, keine Angst davor zu haben, sich auch trauen, mit dem Ehepartner wirklich zu verhandeln, in dem Wissen, dass das nicht schön wird, dass das auch mal Streit geben kann, das ist okay, ja, um seine Rechte oder seine Forderungen durchzusetzen und dann letzten Endes einen Kompromiss zu finden. Das Dritte, auch anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist auch nicht schlimm. Ja, und ich glaube, wir sollten einfach mal so ein bisschen davon wegkommen, dass das immer dann ja so ein absoluter Killer ist. Ich glaube, das ist bei uns verbreitet, dass man sofort sagt, oh Gott, das ist eine Red Flag, wenn der einen Anwalt nimmt. Nein, es kann ja auch einfach sein, dass man da dann, wenn man sich nicht selber traut zu verhandeln oder weil man auch einfach nicht die Argumentation hat, die der Anwalt hat. Deswegen glaube ich, ist diese Angst davor, die sollten wir ablegen. Und ja, ab No-Go ist für mich nach wie vor, vorgelegte Eheverträge einfach so zu unterschreiben, dass der andere sagt, sonst heirate ich nicht. Ja, wenn du es nicht unterschreibst, dann heirate ich nicht. Würde ich sagen, okay, dann lassen wir es sein. Auch da, wenn der eine einen Anwalt hat, bitte der andere auch. Nur so geht Augenhöhe. Man kann nicht davon ausgehen, dass man das gleiche Wissen wie der Anwalt hat. Es sei denn, man ist selber Anwalt. Okay, dann ist es natürlich noch was anderes. Aber ich glaube, da ist einfach ein Unterschied, den man auch anerkennen sollte. Ja, und auch hier wieder, bitte, bitte, bitte unterschreibt nichts, was ihr nicht versteht. Und auch da, ich bin immer wieder fasziniert, wie man da sitzt. Ja, das wird dann vorgelesen und alle nicken. Mhm, ja, ja. Und eigentlich versteht keiner, was der Notar da vorliest.
Also fleißig Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Keine Scham davor. Bitte, bitte,
sage ich auch immer. Können Sie bitte mir nochmal ein Praxisbeispiel dazu nennen? Bitte traut euch das zu fragen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wirklich.
Liebe Saskia, ganz, ganz lieben Dank nochmal vor allem für deine 3 Do's und Don'ts und auch generell für das Interview und dass du heute als Expertin im Podcast dabei warst. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.